Als ich 5 Jahre alt war, habe ich bei einem Freund aus dem Kindergarten übernachtet. Und als wir dann am Abend gerade noch einen Film schauen wollten, kam auf einmal die Mutter rein und hat gesagt, hey, jetzt wird kein Film mehr geschaut, ihr geht jetzt ins Bett. Gesagt, getan. Und irgendwie, ich weiß es nicht, wie es kam, nachts oder morgens um 3:30 waren wir, mein Freund und ich, plötzlich wieder wach. Und wir dachten, hey, also gestern Abend wollten wir doch einen Film gucken. Können jetzt gerade eh nicht mehr schlafen. Lass uns jetzt den Film gucken. Also sind wir runtergegangen, morgens um 3:30 und haben Asterix und Obelix geguckt. Ja, noch auf so einer schönen alten Videokassette, die man noch zurückspulen muss, wenn man an Anfang kommen will. Und haben ja, Asterix und Obelix geguckt. Weit sind wir nicht gekommen. Nach so 8 Minuten, der Vorspann war gerade vorbei, kamen die Eltern runter und haben gesagt, was ist denn hier los? Ab, wieder hoch ins Bett. Ja, Asterix und Obelix, auf die beiden wollte ich hinaus, sind eine meiner Helden und eine meiner Lieblingsfiguren aus meiner Kindheit. Und ja, zusammen mit Idefix und Miraculix erleben die immer coole Abenteuer. Und das Genialste, was ich bei Asterix fand, der Miraculix, der hat immer so einen Zaubertrank gemacht. Und wenn der Asterix den getrunken hat, dann ist er erfüllt worden. Dann hatte er auf einmal Zugang zu einer geheimnisvollen Kraft und konnte so richtig loslegen und war eigentlich irgendwie so, alles, was er machen wollte, hat funktioniert. Als Christen haben wir auch Zugang zu einer, ich will es mal sagen, geheimnisvollen Kraft. Man kann mit dieser geheimnisvollen Kraft zwar keine Römer verprügeln und man kann diese Kraft auch nicht durch ein Getränk einnehmen, dass sie zur Auswirkung kommt, aber ich habe das schon erlebt, wenn Gottes Kraft am Wirken ist, dann ist alles möglich. Amen. Und ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr mit Menschen über euren Glauben gesprochen habt. Ich höre immer wieder so ein bisschen so als ein Gegenargument zu dem Glauben, ach ja, der christliche Glaube, sind ja schon ein paar gute Weisheiten dabei. Ne? Also, und der Glaube, der vermittelt einem auch Werte wie Nächstenliebe und ja, es ist ja auch ein schöner Gedanke, hey, an Gott zu glauben und zu glauben, da ist ein Gott und der hat dich gemacht und er liebt dich. Ist ja auch ein schöner Gedanke. Ich will mal sagen, ein Kern Wahrheit, also da steckt auf jeden Fall Wahrheit drin, aber ich tue mir manchmal so ein bisschen schwer, mein Glauben nur als irgendwie Way of Life of Positive Thinking zu beschreiben. Also dein Leben einfach nur durch ja, positive Gedanken darauf zu reduzieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Vorstellung, wie andere Menschen manchmal mein Glauben sehen, ist eigentlich nicht viel mehr wie ja, philosophische Weisheiten, an die ich glaube und die ich gut finde und verinnerliche. Und wie gesagt, es mag sein, dass manche Aspekte davon so klingen mögen, aber Paulus macht auch in seinen Briefen immer wieder etwas klar. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und es scheint als, ja, und er schreibt diesen Satz an Menschen, die schöne, fromm klingende Reden halten, die Weisheiten weitergeben, aber er fragt sie einen Vers davor, hey, ist in euch auch die Kraft Gottes am Wirken? Sind diese Worte, die er redet, einfach nur Worte? Oder haben diese Worte auch Kraft? Und ganz offensichtlich erwartet er, dass egal welche Kraft in ihren Worten, die nicht im Evangelium gegründet sind, Egal welche Kraft in diesen Worten sein mag, die Kraft Gottes ist in seinen Worten, weil seine Worte im Evangelium gegründet sind und weil das Evangelium Kraft hat. Ich möchte es sagen, ja, Paulus ist davon überzeugt, dass egal welche Kraft in den Worten von schön klingenden Weisheiten sind, die Worte, die auf dem Evangelium gegründet sind, sind stärker, sind mächtiger, sind kraftvoller, weil das Reich Gottes in Kraft besteht. Und natürlich sehen wir das zuallererst im Leben von Jesus. Ja, Jesus ist umhergezogen und er war nicht einfach nur ein Wanderprediger, der schöne, fromme Lehren weitergegeben hat, der von Nächstenliebe gepredigt hat, sondern in seinem Leben sehen wir mächtige Kraftwirkungen. In seinem Leben sehen wir mächtige Taten und Wunder. Und seine Wunder und all seine Taten, die er getan hat, die sprechen mindestens genauso laut wie seine Worte. Und Jesus sagt in Johannes 14 zu seinen Jüngern, als sie mal wieder gerade etwas nicht gecheckt haben, als seine Jünger gerade so ein bisschen am Zweifeln waren und überlegt haben, hey, kann das wirklich sein? Sagt Jesus, hey, wenn ihr schon nicht an mein Wort glaubt, dann glaubt doch wenigstens aufgrund meiner Taten. Glaubt doch wenigstens aufgrund der Zeichen und Wunder, die ihr gesehen habt. Ja, wenn ihr schon nicht glaubt, was ich predige, oder nur zum Teil glaubt, was ich predige, dann glaubt doch wenigstens, weil ihr dabei wart, als ich den Blinden geheilt habt. Dann glaubt doch wenigstens, weil ihr dabei wart, als ich dem Gelähmten die Sünden vergeben habe und als Zeichen, dass ich wirklich die Autorität habe, Sünden zu vergeben, ihn auch geheilt habe. Dann glaubt doch wenigstens, weil ihr dabei wart, als ich dem von Dämonen Besessenen befreit habe. Hey, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, dann glaubt doch wenigstens aufgrund der Kraft und der Wunder, die ihr bei mir seht. Und so ist das Thema heute Kraft Gottes und aus der Kraft Gottes leben. Und das ist auch die Predigtreihe, über die wir uns in den nächsten Wochen und Monaten mit beschäftigen wollen. Und wir werden ganz unterschiedliche Aspekte beleuchten, wo Gottes Kraft am Wirken ist. Und wir wissen, dass die Jünger Jesu das irgendwann auch gecheckt haben, was Jesus ihnen alles weitergegeben hat, dass sie gecheckt haben, wer er ist, was er zeigen wollte. Und Jesus macht ihnen, und das finde ich schon, keine Ahnung, wie ich manchmal damit umgehen soll, aber er macht ihnen eine Ankündigung, ein Versprechen, eine Verheißung in Johannes 14. Das finde ich wirklich krass. Er schreibt dort, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Ich finde es ziemlich herausfordernd. Ich finde es ziemlich krasse Worte, wenn Jesus hier sagt, ihr werdet tun, was ich tue und größere Dinge. Ich habe mir manchmal gedacht, hey, ich wäre schon der Krasseste und absolut happy, wenn ich nur die Hälfte von dem tun könnte oder tun würde, von dem, was Jesus getan hat. Aber Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun. Und wenn ich so in die Apostelgeschichte schaue dann und lese, dann finde ich, dass es tatsächlich passiert ist. Ich weiß nicht, jetzt mal unabhängig davon, ich weiß nicht, woran man das messen soll, was jetzt ein größeres Wunder ist. Aber wenn wir zum Beispiel von Petrus lesen, dass Menschen geheilt wurden, weil einfach Petrus vorüberging und der Schatten auf sie gefallen ist und sie dadurch gesund wurden, finde ich schon eine krasse Sache. Also so ein Wunder haben wir jetzt bei Jesus noch nicht gelesen. Oder auch wie Gott durch Paulus gewirkt hat. Ich möchte mit uns einen kurzen Text lesen, Apostelgeschichte 19. Da ist Paulus in Ephesus, ab Vers 11, und dort steht: Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus. So hielten sie auch Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Es versuchten aber auch einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn zu nennen über denen, die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Gott tat außergewöhnliche Dinge durch Paulus. Und es war nicht irgendwie auf so einer philosophischen Ebene, dass er ihnen gesagt hat: Hey, hier positiv denken und es wird alles schon. Nee, das sind Kranke wirklich gesund geworden. Und Paulus war so aufsehenerregend in dem, was er getan hat, dass andere das gesehen haben und gedacht haben: Ja, also wenn ich nur den Namen Jesus nennen muss und jemand wird krank, hey, dann mache ich das auch. Auch wenn sie gar nicht Gott kannten, sondern sie wollten einfach nur diese Kraft erleben. Sie wollten einfach nur das erleben, was Paulus erlebt hatte, weil sie gemerkt haben, da ist Kraft in dem Namen Jesu. Also Paulus war nicht irgendwie nur auf so einer gedanklichen Ebene unterwegs, sondern er hat getan und erlebt, was er gepredigt hat, nämlich das Wort, nämlich das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ja, Gott tut große Dinge und er wirkt auf wundersame Weise, immer wieder auf ganz unterschiedliche Art. Manchmal vielleicht nicht mehr natürlich erscheinend, aber auch auf übernatürliche Dinge. Und ich glaube, dass diese Worte, die Jesu an seine Jünger gerichtet hat in Johannes 14, wenn er sagt, ihr werdet größere Dinge tun, dann gelten diese Worte auch für uns heute. Warum kann ich das sagen? Weil ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der heute noch genauso handelt, wie er es in der ganzen Geschichte hindurch getan hat. Weil Gott genauso heute noch kraftvoll handeln will und das möchte er durch dich tun. Ich finde, es darf ein Anspruch an uns sein, das darf ja neu etwas in uns wecken. Ja, ich sehne mich danach, Gott zu erleben, dass Gott durch mich wirkt. Ich sehne mich danach, dass Gott auch auf mächtige Art und Weise auf meine Gebete antwortet. Und nicht, weil ich so toll beten könnte oder weil ich irgendwie was Besonderes bin. Nein, sondern weil Gott Gott ist und weil Gott ein Erhörer des Gebets ist. Ja, im Übrigen bin ich ja auch nicht Christ geworden, weil ich dachte, oh wow, ich will unbedingt ein moralisch gutes Leben führen. Also Nächstenliebe, das klingt so toll, das will ich unbedingt. Nein, ich bin Christ geworden, weil ich etwas von Gottes Kraft in meinem Leben erfahren habe, weil ich gespürt habe, das, was ich in der Bibel lese, das ist echt. Da ist etwas in mir, da hat sich etwas in mir geändert, da hat Gott auch auf übernatürliche Art und Weise in mein Leben hineingesprochen. Und ich habe davon was gespürt, dass Gott Kraft hat. Ich habe davon gespürt, dass Gott Interesse an meinem Leben hat. Und ich habe Gottes Liebe und die Kraft auch seiner Liebe in meinem Leben gespürt. Und deshalb bin ich Christ geworden. Und deshalb, weil ich weiß, dass diese Worte von Jesus kraftvoll sind, deshalb will ich auch all die anderen Dinge tun, die man vielleicht auch vergleichen könnte mit philosophischen Weisheiten. Ich möchte uns heute neu dazu ermutigen, neu dazu herausfordern, Gottes Kraft zu erbeten, Gottes Kraft neu zu suchen. Ja, wenn wir, ich glaube, wenn wir ohne seine Kraft unterwegs sind und ja, auch nicht die Vorstellung haben, nicht den Glauben haben, hey, dann fehlt uns etwas, dann fehlt uns in unserem Glauben nochmal eine entscheidende Dimension von Gottes Wirken auf dieser Welt. Hey, dann fehlt uns etwas von seinem Rückenwind, dann fehlt uns so eine Portion an Zusatzkraft. Und vielleicht sagst du jetzt, hey Jörg, also klingt gut, lese ich in der Bibel, aber jetzt, hey, jetzt sag doch mal ehrlich, also ja, hier Anspruch und so, Motivation, ja, alles gut. Aber wie viel erlebst du denn wirklich davon? Kann es nicht vielleicht doch sein, dass die Autoren des Neuen Testaments da ein bisschen dick aufgetragen haben, dass sie sich vielleicht hinreißen haben lassen und das Ganze ein bisschen überzogen haben? Ich meine, hey, deine Realität ist doch eine andere. Ja, das ist eine gute Frage. Und diese Frage, vor dieser Frage stehen auch viele Theologen und Kommentatoren zu biblischen Texten grundsätzlich. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt damit? Was mache ich damit, dass Jesus beansprucht oder die Autoren des Neuen Testaments für Jesus beanspruchen, dass er über Wasser gelaufen ist? Was mache ich damit, dass er einen Blinden geheilt hat? Gehe ich davon aus, oder dass Jesus einen Dämon ausgetrieben hat? Gehe ich davon aus, so wie ich das bei mir im Religionsunterricht früher gehört habe, gehe ich davon aus, ja, Jesus wusste eben, wo das Wasser flach ist, ja, wo Steine liegen, da kann ich gut drauftreten. Oder, keine Ahnung, hat er denen eine Brille gegeben oder was auch immer, oder hatten die einfach nur psychische Krankheiten und es ging ihnen dann besser. Ja, ich glaube, eine ganze Denkrichtung, insbesondere von deutschen Theologen im letzten Jahrhundert, sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Bibel entmystifizieren müssen. Ja, was bedeutet das? All das Wunderbare, all das, wovon wir ja im Natürlichen wissen, dass es nicht möglich ist, das müssen wir rausmachen und wir müssen den wahren Kern der eigentlichen Aussage herausfinden, nämlich dass Jesus sagen möchte, er ist Gott, und dann hat man eben Dinge benutzt, um das zu beschreiben. Und ganz oft werden dann auch Jünger entweder als völlige Blödiane hingestellt, die sich nicht mit Naturgesetzen auskennen und die so manches durcheinander bringen und so ein bisschen tüdelig sind oder leichtgläubig alles hinnehmen. Oder den Autoren wird ins Unbewusst oder bewusst Täuschung vorgeworfen. Und ja, ich kann sagen, ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei, als Jesus den Blinden geheilt hat. Ich war nicht dabei, als er einen Dämon ausgetrieben hat oder übers Wasser gelaufen ist. Aber ich weiß, dass ich etwas von dieser Kraft Gottes, von der die Bibel berichtet, in meinem Leben gespürt habe. Ich weiß, dass Gott alle Dinge möglich sind. Ich weiß von Freunden, von meinem eigenen Leben, Gottes Kraft ist eine Realität in dieser Welt. Schlussendlich, wenn man dieser Denkrichtung folgen wollte, müsste man ja eigentlich auch sagen, das Reich Gottes besteht in Worten. Und das Reich Gottes besteht in einer philosophischen Kraft des positiven Denkens. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn Paulus schreibt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, dass es wirklich die Wahrheit ist. Und Gottes Kraft hat sich durch die ganze Geschichte hindurch erwiesen. Gottes Kraft hat Kulturen verändert, hat Menschen verändert und ganze Räume verändert. Ich meine, stellen wir uns doch auch mal ein paar Fragen, wie Dinge früher waren und wie Dinge heute sind. Als Beispiel, wie und warum haben Menschen aufgehört, im griechischsprachigen Raum alle möglichen Götter anzubeten? Warum sind Menschen bis heute bereit, lieber Nachteile für sich und ihr Leben bis hin zum Tod in Kauf zu nehmen, anstatt den Jesus zu verleugnen, der ja angeblich nur positives Denken predigt? Es mag mit Sicherheit eine Kombination aus unterschiedlichen Aspekten sein, aber ich bin der Überzeugung, der wesentliche Punkt liegt darin, Gott hat Menschen und Kulturen verändert, weil diese Menschen die Liebe und die Kraft Gottes erlebt und erfahren haben. Ich möchte uns zwei Berichte erzählen, in der ich diese Kraft erlebt habe. Einen Bericht von einem Freund, von einem Bekannten und einen Bericht, den ich selbst erlebt habe. Weil ich glaube und uns auch Lust machen möchte, dass wir uns neu danach ausstrecken, Gottes Kraft in unserem Leben zu erfahren. Die erste Geschichte ist von einem Missionar in Afrika, vielleicht eine klassische Einleitung, aber ist nun mal so. Und dieser Missionar hat ein Kirchengebäude gekauft und auf seinem Kirchengebäude hatte er halt eine riesengroße Wand und da hat er fett in großen Buchstaben draufgeschrieben, Jesus heilt. Und das war ziemlich werbewirksam, weil diese Kirche an einer Hauptverkehrsstraße vorbeigelaufen ist, ihr wisst, was ich meine. Und jeder, der dann daran vorbeigefahren ist, hat das gelesen. Und so auch ein König in der Region, in der nördlichen Region von Kamerun. Und er hat es gelesen und hatte einen schwer kranken Sohn, der richtig ernsthaft krank war und auch die Ärzte nicht mehr weiter wussten. Also hat er angehalten und sein ganzer Tross an Sicherheitsleuten und Kabinettsmitgliedern und Beratern und so weiter, hat er angehalten, ist er in die Kirche gegangen und hat bei Peter Schneider, ein Bekannter von mir, angeklopft und hat ihm gesagt, hey, mein Sohn ist wirklich krank und ich lese da, Jesus heilt. Kannst du mir helfen, dass mein Sohn nicht stirbt und geheilt wird? Peter Schneider hat gebetet und der Junge wurde wieder gesund. Und es soll keine Lobeshymne auf Peter Schneider sein, sondern soll eine Lobeshymne für Jesus sein, soll eine Lobeshymne für seine Kraft sein und zeigen, Gottes Kraft ist heute mächtig und wirksam. Die zweite Begebenheit, die ich erlebt habe, war, als ich in einem Ausbildungsprogramm war zum technischen Beamten. Und da sind wir immer wieder in ganz Deutschland unterwegs gewesen, haben an unterschiedlichen Dingen, an unterschiedlichen Lehrinstituten verschiedene Dinge gelehrt bekommen. Und habe mich dann auch mit ein paar Leuten dort angefreundet und mit einem habe ich öfters viel Zeit auch auf dem Zimmer zu zweit verbracht und wir haben über alles Mögliche erzählt. Und einmal und immer öfter dann auch haben wir über den Glauben gesprochen. Und er hat erzählt, was er schon mal im Glauben erlebt hat. Das war aber nicht in Bezug auf den christlichen Glauben, sondern wie ich das so mit der Zeit, als er das erzählt hat, heraus oder mitbekommen habe, war das eher so eine satanistische Veranstaltung. Und er hat da geschildert, was da so los war und was die gemacht haben. Und auf einmal hat sich die Atmosphäre in unserem Raum verändert. Die ganze Atmosphäre wurde irgendwie schwer, wurde bedrückend, wurde belastend. Und selbst das Atmen hat angefangen, mir, aber auch ihm, schwer zu fallen. Und wir haben das beide gemerkt. Und ich dachte mir, während er am Erzählen ist, hey, ich muss jetzt von Jesus erzählen. Ich muss erzählen, dass Jesus der Sieger ist. Ich muss von dem erzählen, was Jesus am Kreuz getan hat, was für eine Bedeutung das Evangelium hat, was für eine Auswirkung das hat. Ich muss von Jesus erzählen. Und in dieser beklemmenden, schweren Situation habe ich das getan, habe erzählt, wie herrlich Jesus ist, wie, was für ein Sieger Jesus ist, von dem wir auch gesungen haben. Hey, und die Atmosphäre hat sich schlagartig verändert. Die Atmosphäre hat sich schlagartig geprägt. Ich bin mit Sicherheit nicht der Sensibelste oder der Feinfühligste, aber das war wirklich eine krasse Situation für uns beide und auch eine Situation, in der ich erlebt habe, wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus mächtiger ist als der Teufel, dass Jesus mächtiger ist als jede andere Macht und Gewalt, dass es Wirklichkeit ist, dass es einen Unterschied macht, dass es eine Auswirkung hat. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Hey, ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir uns neu danach ausstrecken und vielleicht auch neu Mut haben, Glauben zu fassen, wenn wir diese Dinge noch nicht erlebt haben. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns neu danach ausstrecken, diese Portion Zusatzkraft in unserem Leben, in unserem Glauben zu erleben und diese Portion Rückenwind zu haben. Und wenn du jetzt vielleicht frustriert bist und denkst, oh Mann, ich erlebe so viel gar nicht, ich erlebe Gottes Kraft nicht. Hey, ich will dich ermutigen. Klag dich nicht selbst an, mach dich nicht selbst dafür verantwortlich. Lass dich auch nicht entmutigen, lass auch nicht dir eine neue Realität aufdrücken, dass das alles gar nicht irgendwie sein kann, sondern richte dich neu auf Jesus aus. Richte dich neu auf Jesus aus und such sein Angesicht. Ja, vielleicht fragst du dich, wie kann ich diese Kraft Gottes erleben? Ich habe anfangs gesagt, Gottes Kraft ist nicht wie ein Zaubertrank bei Asterix und Obelix. Gottes Kraft kann ich nicht durch ein Getränk einnehmen und dadurch zur Auswirkung bringen. Ich kann auch nicht über Gottes Kraft verfügen. Und ich kann sie nicht nach meinem Gutdünken einsetzen. Aber unser Auftrag ist es, zu beten. Unser Auftrag ist es, glaubensvoll zu beten, und wir dürfen den Namen Jesu benutzen, in dem Kraft steckt. Und ich darf mich vielleicht auch trainieren, meine Gedanken auszurichten und nicht zu sagen, hey, ich will entmutigt sein, ich will nicht glaubensvoll sein, sondern ich darf mich dazu ermutigen, hey, Glaube in mir zu wecken, Glaube in mir groß zu machen. Und dann darf ich beten. Es liegt nicht in Gottes Hand, und ich gehe bei jedem Gebet, das ich für einen Kranken bete, gehe ich ein gewisses Risiko ein, dass nichts passieren könnte. Aber mein Auftrag ist es, zu beten. Und Gottes Auftrag ist es, den Rest zu tun. Und wie kann ich es tun? Wie kann ich dennoch diese Kraft erleben? Ich kann es nicht tun. Aber ich kenne jemanden, der es tun kann. Ich kenne jemanden, in dessen Namen Kraft liegt. Ich kenne jemanden, wenn ich sein Angesicht suche, dann spüre ich etwas von seiner Kraft in meinem Leben. Ich kenne jemanden, einen Mensch, der gelebt hat und der heute noch lebt, und sein Name ist Jesus. Und wenn ich ihn anrufe, hey, dann ist etwas da von dieser Kraft Gottes. Wie wäre es, wenn unsere Gemeinde ein Ort wäre, an dem etwas von dieser Kraft noch stärker spürbar wäre? Wie wäre es, wenn unsere Gemeinde ein Ort wäre, an dem wir uns gegenseitig dazu ermutigen, hey, suche Jesu Angesicht. Hey, bete für Kranke. Hey, bete und sei ermutigt. Wie wäre es, wenn unsere Gemeinde ein Ort wäre, an dem kranke Menschen kommen? Wie wäre es, wenn da kranke Menschen kommen und Heilung bitten und sagt, hey, ich habe da gehört von einem Freund, ihr betet für Kranke und ihr glaubt daran und scheinbar habt ihr das vielleicht auch schon mal erlebt. Wie wäre es, wenn unsere Gemeinde ein Ort ist, an dem wir etwas von seiner Kraft erfahren? Wie wäre es, wenn unsere Gemeinde ein Ort ist, an dem wir von den großen Wundern und Taten Gottes erzählen, die wir selbst erlebt haben? hey, ich habe Lust, dass unsere Gemeinde so ein Ort ist. Und ja, in Europa erleben wir, in den Kirchen Europas erleben wir vielleicht wenig von dieser Kraft Gottes. Aber ich bin überzeugt davon, die Kirchen Europas brauchen eine Erneuerung mit Gottes Kraft. Die VM Esslingen braucht eine Erneuerung mit Gottes Kraft. Ich kann euch noch nicht ganz hören. Die VM Esslingen braucht eine Erneuerung mit Gottes Kraft. Ja, das glaube ich auch. Hey, lasst uns nicht stehen bleiben. Lasst uns nicht stehen bleiben, was wir alles auch mit unserem kognitiven Denken an guten Dingen erreichen können. Hey, ich finde, wir als VM haben echt Qualität, haben echt starke Denker. Aber lasst uns nicht stehen bleiben da, sondern lasst uns Gottes Kraft suchen. Und ja, die Kultur einer Gemeinde, Kraft Gottes, ist einer unserer Kulturwerte, die wir uns sehnen, danach sehnen, dass es zum Ausdruck kommt, dass es in unserer Mitte ist. Und die Kultur einer Gemeinde wird von Menschen geprägt, die zu ihr gehören. Und wenn wir zusammen Gottes Kraft erbitten und erleben, dann wird es eine Kultur, die spürbar wird. Dann wird es eine Kultur, die sichtbar wird und die Auswirkungen hat. Ich weiß, ich habe heute thematisch ziemlich stark den Schwerpunkt auf Aspekte von Gottes Kraft gesetzt, die, ich will es mal sagen, eher äußerlich sind. Aspekte wie Heilung, Aspekte wie ja, Dinge, die äußerlich wirken. Und ich weiß auch, die Kraft Gottes wirkt auch innerlich. Ich weiß auch, die Kraft Gottes wirkt vielleicht manchmal sehr unscheinbar. Und ich weiß auch, die Kraft Gottes ist eine Kraft, die uns die Möglichkeit gibt, die Befähigung gibt, Dinge zu überwinden. Die Kraft Gottes ist auch eine Kraft, die uns befähigt zu lieben, wenn wir am liebsten hassen würden. Die Kraft Gottes ist eine Kraft, die auch innerlich wirkt. Eine Kraft, die uns ermutigt, das Gute zu tun. Ja, so wirkt auch Gottes Kraft. Und darum wird es auch gehen in den nächsten Wochen. Aber lasst uns jetzt gemeinsam in eine Gebetszeit gehen und eine Gebetszeit haben, in der wir Gott suchen und sagen, Gott, beschenk mich neu mit deiner Kraft. Gott, ich will neu suchend sein. Gott, ich will mich nicht zufrieden geben. Ich will größer denken. Ich will glauben, dass du neu etwas vorhast. Ich will glauben, dass du neu Europa, dass du neu Deutschland, dass du neu Esslingen heimsuchen willst. Und dass du dein Evangelium, das gepredigt wird, auch dadurch bestätigst, dass Kraftwirkungen und Wunder passieren. Wollen wir dafür beten? Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus, dass du in uns dein Zeugnis abgelegt hast. Und ich bin überzeugt davon, dass du es wie bei mir, bei ganz vielen auch, mit deiner Kraft und mit deiner Liebe getan hast. Herr, wir wollen dich suchen. Herr, wir wollen deine Nähe suchen. Herr, wir wollen dich bitten, Herr, bestätige dein Evangelium, auch durch Kraftwirkungen und Wunder. Bestätige dein Evangelium. Zeig, dass du echt bist, dass du nahbar bist, dass du erfahrbar bist, dass du Interesse hast, in dieser Kultur, in dieser heutigen Zeit zu wirken. Herr, wir suchen dich und wir wollen dich bitten, wirke du unter uns. Wenn du heute Morgen zuhörst und du kennst Jesus noch nicht und du hast vielleicht noch nie von dieser Kraft gehört oder sie erfahren, ich würde mich freuen, wenn du Kontakt mit uns aufnimmst. Ich will dir sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben, dass wir in Freiheit leben dürfen, dass wir nicht unter Bedrückung und der Bedrängnis leben müssen, sondern dass wir frei sind. Frei sind, seine Liebe zu erfahren. Frei sind, seine Gnade und Barmherzigkeit und Güte zu erfahren. Ich möchte dich einladen, geh diesen Schritt. Geh diesen Schritt auf Jesus zu. Und gerne wollen wir dir dabei Hilfestellung geben.
Amen.